Gestern früh hat unsere Korrespondentin in Israel noch berichtet, dass die Zustimmung des israelischen Kabinetts zum Abkommen über eine Waffenruhe sehr wahrscheinlich sei. Gestern im Laufe des Tages hätte diese Zustimmung erfolgen sollen und sie kam nicht. Es hieß, finale Details seien noch zu klären. Eventuell könnte auch dieses Abkommen über eine Waffenruhe platzen. Angeblich, so Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, kämen von der islamistischen Hamas stets neue Forderungen. Die Terrorgruppe aber wiederum betonte, zur ausverhandelten Fassung zu stehen. Die Hängepartie scheint jetzt überwunden zu sein. Heute früh, kurz vor 5, kam die Meldung, dass man sich geeinigt habe. Das illustriert, wie schwierig die Situation ist, wie schwierig die Verhandlungen sind. Sehr, sehr unterschiedliche Interessen prallen aufeinander. Jeder will punkten. Wie müssen wir uns das praktisch vorstellen? Darüber kann ich jetzt mit Gerhard Konrad sprechen. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und er hat zwischen 2009 und 2011 die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit ausgehandelt und auch in anderen und ähnlichen Fällen mitverhandelt. Guten Morgen, Herr Konrad.
Ja, guten Morgen.
Jede Seite will ihre Maximalforderungen durchsetzen, der eigenen Bevölkerung zeigen, wir sind stark. Die andere Seite schädigen, schwächen, kränken. Uns hat die in Israel lebende Autorin Katharina Höftmann-Chobotoro gesagt in dieser Sendung, dass man Leute freikriegt, ohne was dafür geben zu müssen. Und das tut weh. Wie laufen solche Verhandlungen ab mit solchen Ergebnissen?
Ja, solche Verhandlungen sind immer hochkontrovers. Sie haben es ja schon gesagt, der Wille zur Konzession, zum Kompromiss ist auf beiden Seiten natürlich minimal ausgeprägt. Man gibt nur das her, was unbedingt sein muss und man feilscht ja, bis zum letzten Moment. Das haben wir jetzt gerade in den letzten 24 Stunden erlebt. Nicht? Ganz zum Schluss, wenn alles ausgehandelt ist, versuchen manchmal beide Seiten, eine fängt damit an, nochmal ein Detail, meistens eine eigene Forderung noch draufzulegen. Mhm. Im konkreten Fall war es wohl so, und das wäre typisch, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass Hamas zum Beispiel zum Schluss sagt, alles wunderschön, aber ich möchte noch den Herrn X und den Herrn Y, also sozusagen Lieblingshäftlinge auf israelischer Seite, hier in dieser Phase frei bekommen.
Also für mich war das sehr unklar als Beobachterin, welche Seite nun anfing mit Details und Zusatzwünschen, die man dann doch noch in die Fassung letzter Hand reinbringen möchte. Würden Sie sagen, die Hamas war das hier oder war es der israelische Regierungschef?
Die Vermutung liegt nahe, dass es Hamas war mit einer solchen Detailforderung. Der israelische Regierungschef ist auch kein Waisenkind in der Beziehung, was letzte Forderungen in letzter Minute angeht. Aber hier ist es so, das gesamte Gebäude steht, ja, und es geht dann meistens nur noch um ein solches relativ kleines Detail, das aber für Hamas recht wichtig ist. Das haben wir also, habe ich in meinen Verhandlungen sehr häufig erlebt.
Sie sagen, das Gebäude steht, aber damit das steht, nach einem solchen hasserfüllten Konflikt, Krieg, muss ja erstmal der Boden bereitet werden. Da kommen Sie ins Spiel. Wie kriegt man die Leute überhaupt zusammen für solche Verhandlungen? Und wie haben Sie abgezirkelt, wer was bereit wäre herzugeben?
Ja, gut, also wie man sie zusammenbekommt, schlicht und einfach, die Not zwingt ja beide Seiten. Nicht? Keiner geht freiwillig in solche Verhandlungen. Zunächst einmal, das haben wir auch im Krieg jetzt erlebt und früher bei all den Konflikten auch, versucht man den eigenen Willen, den Gegner, dem Feind aufzuzwingen. Wenn man merkt, dass das nicht funktioniert am Ende, muss man nolens volens, notgedrungenermaßen, muss man sich auf Verhandlungen einlassen. So, das ist mal die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht ernsthaft gegeben ist, können Sie als Vermittler aufhören. Gleich von Anfang an wieder. Sie müssen die Parteien während der Vermittlung immer wieder auch daran erinnern, ne, dass es ja ihr Interesse ist, hier zu Potte zu kommen. Ne? Mhm. Das Abzirkeln, ja Gott, das ist im Grunde eine handwerkliche Angelegenheit. Sie haben praktisch die Forderungskataloge von beiden Seiten, die sich natürlich häufig diametral entgegenstehen und Sie müssen dann Schritt für Schritt zwischen jedem Forderungspaketchen müssen Sie eben vermittelnde Linien definieren und dann eben mit den Parteien diskutieren, was davon möglich ist und was nicht davon möglich ist. Und ob Konzessionen im Korb 1 ne, durch größere Konzessionen im Korb 2 von der anderen Seite kompensiert werden können. Ne? Das sind solche Ausgleichsbemühungen, die man dann vornimmt.
Was war Ihre Rolle oder vielleicht auch Zugehörigkeit im Falle Gilad Shalit? Waren Sie da sowas wie ein neutraler Unterhändler mit Äquidistanz zu beiden Seiten? Oder hat eine der beiden Konfliktparteien gedacht, der Konrad, das ist unser Mann in diesen Verhandlungen? Ich habe gelesen, dass Benjamin Netanyahu, der ja nun schon länger im Geschäft ist, auch damals war israelischer Ministerpräsident, dass der damals um ihren Einsatz gebeten habe.
Ja, so sieht es auch aus. Die Verhandlungen zur Freilassung Gilad Shalit waren ja schon 2,5 Jahre unterwegs gewesen, waren gescheitert, eben genau an unüberbrückbaren Gegensätzen. Netanyahu hat mich erbeten, weil ich zuvor zwischen Hezbollah und Israel halbwegs erfolgreich habe vermitteln können. Und dann brauchte man jemanden mit den entsprechenden Credentials. Das war der Hintergrund. Aber Hamas hat dem eben dann auch zugestimmt, weil sie sich ebenfalls bei Hezbollah erkundigt hat, nicht, ob man mit dem Konrad in irgendeiner Weise arbeiten könne. Es war also schon so, dass beide Parteien mir das Mandat geben mussten. Das ist so, wie wenn sie als Rechtsanwalt, nicht, oder zwischen zwei Parteien versuchen müssen zu vermitteln.
Na gut, als Rechtsanwalt würde ich sagen, Sie vertreten mich, da muss die Gegenseite nicht mit einverstanden sein.
Das ist richtig, aber wenn Sie von beiden Seiten eben ein entsprechendes Mandat erhalten, dann sind Sie eben gebunden an die beiden Mandate.
Sie waren involviert, Sie haben es angedeutet, in einige Verhandlungen zur Freilassung von Geiseln, von Entführten. Bei diesen jahrelangen Gesprächen über eine Freilassung von Gilad Shalit, da waren Sie dann am Ende zumindest alleiniger Unterhändler. Dieses Mal ist so ein großes Vermittlerteam zugange. In Katar treffen sich Vertreter von Israel und der Hamas, das ist ja klar, aber auch von Katar, der US-Regierung, von Ägypten. Das macht es nicht einfacher, vermute ich, oder vielleicht doch?
Nein, natürlich nicht. Im Übrigen ist es so, Sie sagten, dass Sie Vertreter von Israel und Hamas in Katar treffen. Das dürfen wir natürlich nur örtlich verstehen. Mhm. Dass also alle in Doha, dann in der Hauptstadt von Katar, sitzen. Aber selbstverständlich sitzen Hamas und Israel nie an einem Tisch. Nie.
Ja? Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Es gibt ein Hotel mit zwei Konferenzräumen und Leute wie Sie laufen zwischen beiden hin und her.
So wird es wohl gewesen sein oder gar in zwei verschiedenen Hotels, nicht? Zwei verschiedenen Orten. Und dann ist es in der Tat so, die Vermittler, also die katarischen Gastgeber, der amerikanische Vertreter und der ägyptische Vertreter, die haben das Vergnügen, wie sie es ganz konkret machen, sozusagen über den Flur zu laufen oder so, das weiß ich nicht. Aber in der Tat, das ist Shuttle-Diplomatie, nicht? Das ist also Pendeldiplomatie. Mhm. Nicht? Und ich hatte damals das Vergnügen, halt zwischen Tel Aviv und Gaza immer mit dem Auto hin und her gefahren zu werden.
Mhm. Ist es wirklich komplett ausgeschlossen, dass Unterhändler der Konflikt der Kriegsparteien direkt aufeinandertreffen? Vielleicht würde das die Dinge ja befördern.
Wahrscheinlich nicht. Man erkennt sich ja gegenseitig nicht an. Ja? Das heißt also, Hamas, das war bei Hezbollah übrigens genau das Gleiche, verhandelt nicht mit der Entität Israel. Die ist ja, die völlig illegitim ist, ne, und die es nicht gibt. Und natürlich verhandelt auch Israel nicht mit den Erzterroristen von Hamas oder eben auch von Hezbollah. Deswegen braucht man ja auch unter anderem den Vermittler. Sie finden wahrscheinlich auch in diesem Falle keine Unterschriften, keine gemeinsamen Unterschriften auf einem Dokument. Also es gibt, müsste eigentlich zwei, bei mir war es immer so, nicht? Es müsste aber sonst zwei Dokumente geben, die jeweils, das eine Dokument, das von Hamas unterzeichnet ist, und allen Vermittlern, und das gleiche, inhaltsgleiche natürlich, formal identische Dokument, das von Hamas und wiederum den Ägyptern, den Kataris und wohl auch dann von den Amerikanern unterzeichnet ist.
Ich habe gerade gesagt, wer dieses Mal bei den Verhandlungen beteiligt war. Deutsche Vermittlung scheint dieses Mal nicht gefragt zu sein.
Ja, das war ja auch keine deutsche Vermittlung, wenn ich mal so sagen darf, sondern das war eben nur der deutsche Staatsangehörige Gerhard Konrad, der damals da eingesetzt worden ist. Die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, deren Anteil bestand darin, seinerzeit eben in der Tat den Vermittler zur Verfügung gestellt zu haben und den zu alimentieren, wenn Sie so wollen. Mhm. Aber die Bundesregierung verhandelt ja auch nicht mit Hamas. Hamas ist, wie Sie wissen, eine auch in Deutschland inzwischen sowieso verbotene terroristische Vereinigung. Mit der wird nicht verhandelt. Ja, also insofern ist da kein großer Unterschied. Auch damals hat die Bundesrepublik Deutschland allenfalls ihre Unterstützung über Ägypten zum Beispiel auch noch nicht versucht, diplomatisch auszuwirken. Das brauchten sie in dem konkreten Fall nicht. Was wollen sie denn jetzt, wenn die Amerikaner, nicht wahr, die Kataris und die Ägypter das in die Hand nehmen? Wer soll sich denn dann noch als Vermittler herumdrängeln? Viele Köche verderben auch den Brei. Das müssen sie auch bedenken.
Auf israelischen Demos gegen das geplante Abkommen war zu hören, dass entlassene Häftlinge, die Hamas-Mitglieder oder die Mörder von morgen sein könnten. Und tatsächlich, Yahya Sinwar, war einer der mehr als 1000 palästinensischen Häftlinge, die 2011 freigelassen worden sind, im Austausch gegen den israelischen Soldaten Shalit. Sinwar, der gilt als einer der Drahtzieher des Angriffs der Hamas am 7. Oktober. Wie sehen Sie das? Beendet so ein Abkommen die Gewalt oder bereitet es den Boden für das nächste Kapitel?
Im Grunde ist das Letztere gegeben, nicht? Das ist das Ist ja auch schon angekündigt. Gut, man muss nicht alles, was angekündigt wird, auch gleich für bare Münzen nehmen. Aber am Tag der Einigung hat sich ja auch schon Khalil al-Hayya, das ist der derzeitige Vertreter von Hamas in Doha und der Sprecher, der autorisierte Sprecher der Hamas-Führung in Gaza, gesagt, nicht, der 7. Oktober 23 ist für uns der berühmte Leuchtturm und wir werden diese wunderbare Operation auch so oft wiederholen, bis wir Israel zerstört haben. Da ist natürlich jetzt viel affirmatives Geschwätz auch dabei, aber wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Insbesondere, wer wird denn jetzt Gaza künftig kontrollieren? Und nach Lage der Dinge, wenn Sie die erste Phase des Abkommens sehen, 42 Tage, Waffenruhe, wer kommt denn dann aus den Tunnels in Gaza wieder herausgekrochen? Natürlich die Hamas-Kämpfer. Wer ist denn sonst da? Ja, um die öffentliche Ordnung oder wie auch man das nennen möchte, zu kontrollieren. Das heißt, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Hamas-Kämpfer ab dem Tag 1 der Waffenruhe zunehmend in den Städten, in den Siedlungen Gazas wieder sehen. Denn die Israelis ziehen sich in der ersten Phase aus den dicht bevölkerten Siedlungen und Städten Gazas zurück. Ja, wer kommt denn dann?
So die Prognose von Gerd Konrad. Er ist Islamwissenschaftler und war langjähriger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, als solcher eingebunden in zahlreiche Verhandlungen im Mittleren und Nahen Osten zur Freilassung von Geiseln. Haben Sie besten Dank für die Einblicke heute Morgen, Herr Konrad.
Ja, gerne geschehen. Und war ein gutes Gelingen.
Seit heute früh 5 Uhr heißt es, man habe sich nun wirklich geeinigt, so sagt es der israelische Regierungschef Netanyahu. Und um dieses Abkommen soll es nochmal um kurz nach 8 bei uns gehen in unserer Frage des Tages.